Okay, so jetzt haben wir alle technisch und alles bereit. Wir haben es nicht groß angekündigt irgendwie. Ich muss mich mit der Stille so wenig jemand hinter jetzt so verfolgt zu gehen. Wir haben iStudy wieder heute. Das haben wir jetzt nicht groß angesagt, weil das irgendwie so ein bisschen untergegangen ist durch die ganzen Ausfälle die letzten paar Wochen. Und letzten Sonntag waren wir ja bei uns daheim und haben auch vergessen, Ansage zu machen. Auf jeden Fall haben wir heute wieder iStudy und das heißt auch, dass wir am Dienstag dieses Mal bei uns, wir machen es jetzt so, dass wir uns abwechseln, weil Babulos haben ja auch einen Hauskreis und dass die nicht immer nur ihren Hauskreis aufgeben müssen für den iStudy-Hauskreis und auch mal mit ihrem Programm weiterkommen, werden wir uns jetzt jeden Monat abwechseln. Also einmal bei uns, bei Christophers im Hauskreis iStudy und einmal bei Babulos. Und diese Woche seid ihr Dienstag dann bei uns eingeladen, zum iStudy-Hauskreis zu kommen. Genau, ich sag's nachher nochmal. Ich freue mich, dass ich über dieses Thema reden darf. Das gefällt mir gut, die Gemeinde und Gemeinschaft. Und gestern Abend haben wir Frau wunderschöne Gemeinschaft gehabt und auch leckere Gemeinschaft und viel gelacht und auch geredet. Donnie will irgendwas sagen. Ja, und ich habe mich so mit dem Thema Gemeinde beschäftigt und habe gemerkt wieder, wie wichtig und wie gut das es ist, sich damit zu beschäftigen, was Gott sich eigentlich dabei gedacht hat bei Gemeinde. Und als ich so die ganze Woche da drin gearbeitet habe, immer wieder mal ein bisschen, ist mir so aufgefallen, wie viel ich auch noch lernen kann und wo wir als Gemeinde auch noch wachsen können und lernen können, um einfach mehr dem zu entsprechen, was Gott sich eigentlich bei dem Thema Gemeinde gedacht hat. Aber ich glaube, wir sind einfach auf einem guten Weg. Ich liebe so unsere Gemeinschaft. Ich liebe die Gemeinschaft, die wir miteinander haben. Lass uns einfach mal sehen, was Gott jedem Einzelnen so zu sagen hat zum Thema Gemeinde. Die erste Frage ist, ich mache es gleich, wann wurde die Gemeinde gegründet? Nee, das geht nicht. Was muss ich machen? Muss ich vielleicht anschalten?
Ja, einschalten.
An der Seite? Ah ja, okay.
Jetzt hilft.
Okay. So, wann wurde die Gemeinde gegründet? Da gibt es in der Apostelgeschichte so zwei Bibelstellen. Lese ich euch mal vor. Und zwar im Pfingsten an Pfingsten in Jerusalem. Das war so 10 Tage nach der Himmelfahrt Jesus. Da steht einmal in Apostelgeschichte 1, Vers 5. Da hat Jesus zu ihnen gesagt, und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten. Genau. Also Jesus hat den Jüngern gesagt, sie sollen mal dort bleiben und warten. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 2, 1 bis 4. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Also das war so die Geburtsstunde der ersten Gemeinde. Aufgrund von diesem Ereignis, das sie da zusammen erlebt habe, sind sie dann praktisch raus in die Welt und haben gepredigt über das, was sie mit Jesus erlebt habe und was sie erkannt habe. Die Apostel waren da zusammen und am ersten Tag von Pfingsten, das war einfach ein jüdisches Fest, das ging über eine ganze Woche, hat Gott praktisch die Gemeinde so begonnen. Der Heilige Geist kam auf diese Leute und der Petrus war dann der Erste, der raus ist und Predigt gehalten hat. Und da haben sich gleich unwahrscheinlich viele dann bekehrt. Das war der Hammer. Und der hat einfach halt über Jesus gesprochen und dass er der Sohn Gottes ist und dass er gestorben ist und auferstanden ist. Und die Leute waren so berührt und haben ihre Sünde erkannt und haben dann gesagt, was sollen wir jetzt machen? So eine gute Haltung oder so. Ich habe was erkannt, was mache ich jetzt? So ganz praktisch. Das war die Geburtsstunde der Gemeinde. Und von damals bis jetzt, da könnte man dann natürlich tausende Bücher Kirchengeschichte durchwälzen, wie sich das alles entwickelt hat und die katholische Kirche, die evangelische Kirche und die freie Kirche. Aber ich glaube, das lassen wir einfach, oder? Also ich würde lieber was machen, was praktisch ist für uns auch dann wichtig zu wissen. Wenn jemand wirklich so ein Geschichte-Freak ist, dann kann er sich da im Internet sehr gut belesen. Genau. Die wichtige Frage für mich ist, was ist die Gemeinde? Ich will so ein bisschen in die biblische Hintergründe halt reingehen, was wir auch da rausnehmen können. Und die Gemeinde, das Wort, was in der Bibel immer steht, wenn wir da Gemeinde oder so lesen, ist Ekklesia. Das ist eigentlich nichts anderes als, da war eine Versammlung von den Dorfältesten und so, und die hieße auch Ekklesia. Das waren die Herausgerufenen oder die zu einem Rat Berufenen. Und sinnbildlich sollen wir die Herausgerufenen aus der Welt sein. Genau, das heißt Ekklesia eigentlich. Und in der Bibel wird es dann übersetzt mit entweder Kirche, Gemeinde, Versammlung oder die Herausgerufene, je nachdem, welche Übersetzung man sich nimmt. Genau. Und in der Bibel gibt es auch noch viele andere Bilder, was die Gemeinde ist, also oder was benutzt wird. Einmal das Wort als Familie werden wir dargestellt in der Gemeinde, weil wir ja Brüder und Schwestern sind und weil Gott unser himmlischer Vater ist. Dann auch als ein Leib, mit dem, von dem jeder so seine Funktion hat. Ein Finger, ein Fuß, ein Arm, ein Bauch, Kopf. Und weil wir alle so als Leib zusammen funktionieren sollten. Dann auch als eine Braut. Das finde ich mal so ein bisschen seltsam, aber man muss sich überlegen, eine Braut wird ja von ihrem Bräutigam sehr geliebt und sehr wertgeschätzt und ist ihm sehr wertvoll. Und ich glaube, das macht es dann leichter zu verstehen, warum wir so die Braut Christi sind als Gemeinde, weil er uns eben so doll liebt. Auch die Männer dürfen mal Braut sein.
Schön.
Genau. Und weil halt auch dieses Sinnbild dahinter steckt, dass die Braut rein ist und unbefleckt. Wisst ihr, ich meine, mit dem weißen Kleid und so und noch, genau. Dann ein Tempel, weil Gott eben durch den Heiligen Geist in uns wohnt. Deswegen sind wir der Tempel auch als Gemeinde. Und was auch noch oft gebraucht wird oder in der Offenbarung gebraucht wird, ist, die Gemeinde ist ein Leuchter, also weil sie eben das Licht der Welt sein soll. Und wir kommen später auch noch ganz spezifisch dann dazu, was unsere Funktionen noch sind in dem Ganzen. Aber das ist jetzt mal so, das ist die Gemeinde. Der nächste Punkt, das sind alles so Hintergründe, ist, wie organisiert sich die Gemeinde? Also wie läuft das hier alles ab? Wir jetzt hier bei iBelieve versuchen das so biblisch umzusetzen wie möglich. Also wir haben einen Leitungskreis, der O'Neill und der John und die Lisa und ich, wir sind so im Moment der Leitungskreis, der kleinere, und dann alle anderen noch mit außen rum, und wir haben verschiedene Leute, die verschiedene Aufgaben übernehmen, und das ist eigentlich relativ biblisch. In der Bibel steht von Ältesten, die die Gemeinde verwalten, kann man dann in der Apostelgeschichte lesen, da gab es in jeder Stadt mehrere und in jeder Hausgemeinde mindestens so einer. Die hatte Pflichten, die sollte Aufsicht üben, vorstehen und über die richtige Lehre eben wachen. Und denen wurde aber auch ganz schön so Qualifikationen auferlegt. Also in 1. Timotheus 3, 1-7 und in Titus 1, 7-9 kann man dann lesen, ich nehme jetzt nochmal die Timotheus-Stelle. Das Wort ist gewiss, wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Der Aufseher, also das sind die Älteste, das ist das gleiche Wort, das wird dann als unterschiedlich übersetzt. Der muss untadelig sein, eines Weibes Mann, also nicht viele Frauen, sondern eine. Nüchtern, besonnen, sittsam, gastfrei, lehrfähig, nicht dem Wein ergeben, kein Schläger, sondern gelinde, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend, der dem eigenen Haus wohl vorsteht, der seine Kinder in Unterwürfigkeit hält mit allem würdigen Ernst. Und dann steht noch in Klammer, wenn aber jemand dem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er die Versammlung Gottes versorgen? Nicht ein Neuling, auf dass er sich nicht aufbläht, ins Gericht des Teufels verfalle. Also das heißt, jemand, der ganz neu zum Glauben ist und jemand eine riesen Verantwortung da überträgt, dann kann der nämlich auch ganz schön stolz werden und denkt, ich bin der Held. Und dann kann er da in seinem Stolz auch dem Teufel erliegen. Versteht? Ich hoffe, das macht Sinn so. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind, auf dass er nicht in Schmach und in den Fallstrick des Teufels verfallen. Also das sind schon so ein paar Ansprüche, die nicht so ohne sind. Und dann als nächstes sind dann die Diakone eingesetzt, das sind die Helfer der Ältesten. Das sind, in anderen Worten würde ich jetzt sagen, das sind wir hier fast alle, wir helfen alle zusammen hier im Gottesdienst, mit Aufbau, mit Abbau, mit Kindern, mit Kaffee, mit jeder, wo er ist, irgendwie immer im Lobpreis, egal was er macht. Und da gibt es auch Qualifikationen. In 1. Timotheus 8 bis 12 geht es dann weiter. Die Diener desgleichen, würdig, nicht doppelzüngig, nicht vielem Wein ergeben, nicht schändlichem Gewinn nachgehend, also geldsüchtig in andere Worte, das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen bewahren, lass diese aber zuerst erprobt werden, dann lass sie dienen, wenn sie untadelig sind. Die Weiber desgleichen, würdig, nicht verleumderisch, nüchtern, treu in allem. Die Diener seien eines Weibes Mann, die ihren Kindern und den eigenen Häusern wohl vorstehen. Denn die, welche wohl gedient haben, erwerben sich eine schöne Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben, der in Christo Jesu ist. Also das ist halt auch noch eine Verheißung. Ja, fand ich mal schön, dass ich auch mal wieder so vor Augen zu halten, dass es so unterschiedliche Aufgaben in der Gemeinde gibt, auch in der Bibel, die so auch ganz so stelleausschreibungsmäßig da beschrieben werden. Und können wir uns einfach immer wieder selber so vor Auge halten, finde ich, dass das wichtig ist, dass man da ja, dass man daran arbeitet und Gottes Wort auch echt entspricht. Dann gibt es ja in der Bibel auch unterschiedliche Riten, nennt man es mal so, die beschrieben werden oder was Jesus einfach aufgetragen hat, was wir machen sollen. Und da haben wir einmal das Abendmahl und die Taufe. Die Taufe wird nächsten Monat komplett eigenes Thema sein. Das ist der John, dann wird der Prediger in iStudy, weil wir einfach gedacht haben, das ist was, wo wir mal nochmal genauer ins Detail nehmen können. Das Abendmahl in 1. Korinther 11 beschrieben, hat Jesus gesagt, dass wir, wann immer wir zusammenkommen sollen, eben Wein und Brot brechen sollen. Und wir haben das letzte Sonntag bei uns zu Hause gemacht. Und ich weiß nicht, auch in der Gemeinde, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ist es immer so ein bisschen, was komisch, da hinzugehen und das dann einfach so zu nehmen. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist so, oder ist das für euch alle ganz normal, wenn ihr da hingeht und einfach so, ja. Also ich fühle mich da immer so, ist fast ein bisschen so befremdlich, aber letzten Sonntag, als wir es dann bei uns da daheim gemacht haben, habe ich gedacht, ach nee, das ist eigentlich ja einfach nur eine Erinnerung. Jesus hat gesagt, tut dies, um euch an mich zu erinnern. Und der hat sogar gesagt, wann immer ihr zusammenkommt, also jedes Mal, das soll wirklich eine Erinnerung sein an das, was Jesus gemacht hat, sodass wir uns jedes Mal daran erinnern, was er gemacht hat. Und das muss nicht irgendwie was irgendwie Komisches oder Ausstehendes sein, also, sondern einfach so wie bei Liedsingen, so machen wir Abendmahl. Also so ganz normal ein Teil von unserem Zusammensein einfach oder von unserer Gemeinschaft ist auch das Abendmahl. Und ich habe gedacht, wir können das echt auch anregen, in der Hauskreise zum Beispiel das öfters gemeinsam zu machen, weil es einfach was ganz Normales ist. Und Jesus gesagt hat, macht das immer, macht das, wann immer ihr zusammenkommt. Genau. Die Taufe, wie gesagt, wird der John nächsten Monat behandeln, der Johannes, der Täufer. Genau. Und jetzt kommt für mich so der wichtige Teil, der, so, wenn es ums Thema Gemeinde geht, also die ganze Kirchengeschichte und alles, was dazugehört oder all die Hintergründe und so. Aber jetzt so wirklich, was ist der Auftrag der Gemeinde? So, warum sind wir da oder was ist so unsere Rechtsfertigung oder wisst ihr, wie ich meine? So, also da hat einer das schön aufgeteilt. Da hat er gesagt, einmal nach oben hin ist Gott zu verherrlichen, dann nach außen evangelisieren und nach innen Gemeinde bauen. Und das füllt ja einiges aus. Und ich fange jetzt mal an mit diesem Punkt. Gott verherrlichen. Das kann man auch einfach beschreiben als Gott als Herrn anerkenne oder ihn anbete, ihm diene. Und das hat jetzt nicht nur was mit hier mit der Lobpreisgruppe zu tun. Also das hat nicht nur mit Liedersingen oder Lobpreis was zu tun, sondern mit unserem ganzen Leben eigentlich. Also mit all unseren Gedanken, mit all unseren Worten, mit all unseren Taten. Alles, was wir tun und sind, soll ihn anbeten. Das ist unsere Aufgabe als Gemeinde, unser ganzes Leben. Und wir sollen ihn einfach anbeten, oder der Grund, warum wir ihn anbeten wollen und auch sollen, ist einfach, weil er groß ist. Als allererstes Mal ist Gott einfach so, nicht aufgrund dessen, was er getan hat, sondern einfach mal aufgrund dessen, was er ist, weil er der große, allmächtige Gott ist. Und das allein schon ist Grund, ihn anzubieten, aber dann auch, weil er eben voller Liebe ist, weil er voller Gnade ist, weil er uns Erlösung gegeben hat, weil er uns sein Heiliger Geist gegeben hat, der uns immer durchs Leben aufführt und leitet. Und auch unsere Gabe und all unsere Aufgabe, die wir jetzt ganz praktisch in der Gemeinde machen, sind Teil von unserer Anbetung. Also alles, was wir tun, bringt ja auch Frucht und das verherrlicht dann Gott. Und das finden wir auch in Johannes 15,8, da steht: Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Also unsere ganzes, alles, was wir auch für Gott in der Gemeinde tun, ist einfach Anbetung. Und die Bibel sagt ja auch, dass Gott wahre Anbeter sucht, die mit Herz anbeten und nicht nur nach außen hin. Und da kommt es auch echt also auf unsere Haltung, auf unsere Einstellung an. Und die Frage ist so, warum ist es denn so wichtig, Gott zu verherrlichen oder anzubeten? Und ein Grund ist einfach, der Hiob, der war irgendwann mal, ich kenne ja die Geschichte ein bisschen, der war halt so im inneren Streitgespräch mit Gott. Und irgendwann ist ihm so alles vor der Augen weggekommen und er konnte, glaube ich, ganz klar sehen. Und dann hat er gesagt, oh Gott, ich bin ja ein ganz schlechter Mensch. Oder auch der Jesaja, der sagt dann, oh Gott, verdeck mich am liebsten, ich bin nicht würdig und so. Wenn wir Gott wirklich verherrlichen, wenn wir seine Größe erkennen, dann erkennen wir auch unsere Kleinheit und unsere Fehlerhaftigkeit. Und das ist einfach gut, wenn wir unser Zu-Kurz-Kommen erkennen und erkennen, wie sehr wir Gott brauchen. Und dann wird unser Leben einfach umgestaltet, immer mehr in so, wie Jesus das sich wünscht. Und man wird immer freier von dieser, vielleicht von irgendwas, was einem halt eben festhält. Wie kann ich mehr anbeten? Ich habe gedacht, ganz praktisch, mir hilft es echt immer, wenn ich so über Gott nachdenke, wenn ich über diese Größe von Gott nachdenke, wenn ich spazieren gehe und wenn ich abends die Sterne sehe und mir wieder bewusst mache, dass es so unfassbar unbegreiflich ist, wie weit das da rausgeht und hochgeht. Man kann danken, man kann Lieder singen, man kann Bibel lesen. Man kann auch mal Bibel lesen, nicht nur zu denken, was sagt das jetzt mir, was ich machen muss, sondern auch mal Bibel lesen und sagen, was sagt das über Gott aus? Wie wird Gott hier dargestellt? Einfach auch sich die Zeit nehmen, vor Gott zu kommen oder innerlich sich Gott vorzustellen. Und wichtig auch, zum Beispiel einfach, wenn man Lieder singt oder eben Lobpreis, dass man einfach drin ist. So man kommt immer wieder an den Punkt, wo man einfach mitsingt. Und ich glaube, das ist auch nicht so ganz schlimm oder so. Aber es ist einfach, es tut gut, wenn man sich bewusst macht, was singe ich hier? Oder mich, ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal ertappe ich mich dabei, boah, ich singe da was. Und denke so, boah, was singe ich denn da gerade? Will ich das wirklich so, Gott, ich bin ganz dein? Oder so irgendwas so, oh, machen ihm alles weg von mir, was da irgendwie im Weg steht. Ich denke so, oh, weia. Ja, mein Leben bedeutet mir nichts, ich gebe alles dir und so. Ja, da sind schon andere Geschichten dann. Ja, und es ist einfach als Gemeinde unser Auftrag, Gott zu verherrlichen, Gott anzubeten, in unserem ganzen Leben mit all dem, was wir sind. Genau. Und ich glaube auch einfach, dass es eine automatische Schlussfolgerung ist, von dem, wenn man Gott immer mehr erkennt, dann geht es gar nicht anders, als dass man ihn immer mehr oder immer mehr toll findet oder immer mehr erkennt, wie groß das er ist. Genau, gehen wir zum nächsten Punkt, das ist nach außen hin, das ist eben evangelisieren dann, also den anderen Menschen von Jesus zu erzählen oder vorzuleben oder vorzusingen, wie auch immer. Jesus hat gesagt, er ist gekommen, um zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Und wir sollen einfach sein Beispiel halt folgen. Warum? Weil er der einzige Retter ist. Und wir haben das verstanden und er hat es uns aufgetragen. Matthäus 28, 19, der typische Satz dafür, da steht, darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufen sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und sieh, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. So, das ist das typische, der Auftrag von Jesus an uns als Gemeinde, die wir an ihn glauben. Er hat gesagt, wir sind Salz und Licht in der Welt und das ist auch so unser Auftrag einfach. Salz und Licht bringen Veränderung, bringen einen anderen Geschmack, bringen Licht in Dunkelheit. Und wir sollen auch Veränderung bringen in Menschenleben. Einfach, dass es anders ist. Und ich weiß, dass es kostet. Und Jesus wusste das auch schon. Er hat gesagt, wer sein Leben erhalten wird, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Oder wenn er sagt, dass das Weizenkorn erst in die Erde fallen muss und sterben muss und dann bringt es Frucht. Wenn man das mal auf uns überträgt, wir müssen erst selber sterben und dann bringen wir Frucht. Also unsere eigenen Dinge praktisch loslassen und alles für ihn geben. Und das heißt echt so, selbst uns aufzugeben, dass wir wirklich das leben, was wir sagen und glauben. Und ich glaube, dass wir da echt auch wieder ganz schnell zu Gott gehen können und ihn um Hilfe bitten können, dass wir uns nicht einfach anpassen, dass wir nicht so sind wie jeder andere, sondern dass wir einfach anders sind, dass wir einen Unterschied machen. Ich habe mir zum Beispiel wieder vorgenommen, wir sind jetzt nach Steinsfurt umgezogen und da haben wir viele Freunde und das ist echt schön, auch im Kindergarten, Eltern und so. Aber ich habe mir wieder vorgenommen, ich will jede Freundschaft mir vor Augen halten, dass es auch mit mein erstes Ziel ist, nicht nur, dass wir schönen Kaffee trinken und uns nett unterhalten oder zusammen Geburtstag feiern, sondern dass die Jesus kennenlernen. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist so der eigentliche Kern, warum ich überhaupt laut Bibel mit der Welt befreundet bin, um ihn Jesus zu bringen. Und das will ich mir wieder ganz neu bewusst sein und einfach auch dafür beten, dass ich Momente finde. Ich habe letztens Frühstück gehabt und da, ich weiß nicht, wie wir auch drauf gekommen sind, hat aber Gott so eine Tür aufgemacht und ich konnte echt so meine Lebensgeschichte erzählen und wir haben dann zusammen geweint und zusammen geredet und es war so schön. Ich habe einfach gemerkt, da hat Gott mal wieder so, und das will ich öfter erleben. Ich will öfter erleben, dass Gott mir erlaubt oder hilft, zur richtigen Zeit das Richtige zu sagen. Und ich ermutige euch echt, weil es die Menschen einfach berührt und sie brauchen es eigentlich. Und Jesus sagt, dass die Welt uns nicht mag, wenn wir wirklich Christen sind, wenn wir wirklich dafür stehen, was das Richtige ist. Und das heißt nicht, dass wir den eins über den Kopf ziehen und sagen, sowas ist doof und das macht man nicht und so, sondern einfach, dass man selber halt anders ist. Das gefällt nicht immer den Leuten, weil das stößt man, merkt es sich selber, dass es eigentlich nicht gut ist und kriegt ein schlechtes Gewissen. Aber es ist in Ordnung. Wir sollen als Gemeinde nicht der Standard der Welt sein, sondern wir sollen als Gemeinde der Standard Gottes sein. Da war ein Satz, der hat mich so beeindruckt. Da war so aus so 1501 geschriebene irgendwelche Vorsätze für wie die Gemeinde sein soll oder die Kirche. Und eins davon war, dass die Kirche wirklich gar nichts mit der Welt oder sich gar nicht anpassen soll an irgendwas oder ich nicht so richtig sagen, aber es hat mich halt so bewegt, einfach dieses wirklich, ja, Gemeinde und so muss wirklich gar nicht dem entsprechen, was der Welt entspricht. Es darf wirklich und es soll auch komplett anders sein. Wir dürfen einfach bewusst anders sein. Genau. Und der dritte Punkt, der Auftrag der Gemeinde ist, nach innen, hier jetzt in unsere Kreise, ist diese Gemeinde zu bauen. Jesus selbst hat gesagt, er will seine Gemeinde bauen, Gemeindebau und er tut es durch seinen Heiligen Geist. In Matthäus 16 sagt er zum Petrus, du bist Petrus. Der Petrus hatte gerade so eine Gotteserkenntnis. Der Jesus hat gesagt, wer denkt ihr, dass ich bin? Und Petrus sagt, du bist der lebendige Sohn Gottes. Und dann sagt Jesus zu ihm, du bist Petrus und auf diesem Fels will ich die Gemeinde bauen. Und manche legen das auch so aus, dass Jesus nicht mal Petrus als Person meint, sondern auf diese Erkenntnis von Petrus, dass Jesus der lebendige Sohn Gottes ist, dass auf diese Erkenntnis die Gemeinde bauen will, weil Jesus ja auch der Eckstein der Gemeinde genannt wird. Und dann sagt Jesus weiter, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Das finde ich einfach auch nochmal so ermutigend und schön, dass egal was ist und was kommen wird, dass niemand die Gemeinde überwältigen wird. Und in der Gemeinde hat Gott verschiedene Gaben gegeben. Da lesen wir einmal, dass er Apostel eingesetzt hat, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Aber er hat auch jedem Einzelnen von uns, also er hat so Leiterpersönlichkeit in die Gemeinde gestellt, aber jedem Einzelnen auch eine Gabe gegeben. Und das Wichtige ist, dass wir das Ziel, dass wir diese Gabe ausleben. Unser Ziel dabei, können wir aus der Bibel raus zitieren, aus Epheser 4,13. Das Ziel dabei ist, dass wir alle zusammen hier zur Einheit des Glaubens gelangen und dass wir Erkenntnis des Sohnes Gottes haben und dass wir das volle Maß der Fülle Christi haben. Und die Methode aus Epheser 4,16, von dem aus der ganze Leib, also von Jesus aus, dass der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied hängt am anderen durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. So ein schönes Bild, oder? Wenn jeder von uns so ein Glied ist und dann sind die Gelenke und wir halten uns, stützen uns gegenseitig und am Ende soll es so wie im Körper ein gutes Gleichgewicht und ausbalanciert sein. Und was halt wichtig ist, wenn man eine Gemeinde nach innen baut, ist einfach, dass man so eine verbindliche Zugehörigkeit hat. Und das beste Vorbild, das finden wir einfach in der Apostelgeschichte, das ist die erste Gemeinde und von der wird einfach berichtet, dass sie alle, die gläubig geworden sind, dass sie täglich beieinander waren, dass sie alle Dinge gemeinsam hatten, dass sie das Brot hier und dort in den Häusern miteinander gebrochen haben und gemeinsam mit Freude gegessen haben. Sie waren ein Herz und eine Seele, sagt die Bibel. Und die Methode ist wirklich einfach Gemeinschaft, Gemeinde. So wachsen wir gemeinsam. Und dabei war es ganz egal und ist es ganz egal, aus welcher Sozialschicht oder Altersschicht jemand kommt. Die Unterschiede zwischen uns sollen einfach durch gegenseitige Liebe und Rücksichtnahme überdeckt werden. Und in Hebräer 10 finden wir auch, dass Gott uns sagt, dass wir aufeinander Acht geben sollen, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere Versammlung, also unsere Gemeinde jetzt, unsere Gemeinschaft nicht verlassen, sondern einander ermutigen. Und darum geht es nicht, dass man mal am Sonntag fehlt oder so. Wisst ihr, ich glaube, es geht darum, dass unser Anliegen und Ziel ist, einfach Teil von der Gemeinde zu sein, so oft, dass es uns möglich ist. Und es hat nichts mit nur äußerlicher Anwesenheit zu tun, sondern auch mit einem inneren Dasein. Wenn wir nur in Gemeinde kommen, um das jetzt abhaken, damit wir wissen, oh, ja, jetzt war ich im Gottesdienst, das gehört dazu, dann ist es nicht Gemeinschaft, dann hat es nichts mit Gemeinschaft zu tun. Und wahre Gemeinschaft ist viel mehr. Wahre Gemeinschaft hat auch zum Ziel, dass wir als Gläubige heilig werden. Das steht in Hebräer 12,14. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Also das ist auch eins von diesen Dingen, die kommt, wenn wir uns beständiger Gemeinschaft mit anderen Christen ausliefern und wenn wir wirklich in dieser Gemeinschaft leben, wie Gott es gedacht hat. Ich komme da nachher auch nochmal so ein bisschen drauf zurück, wie das praktischer auch noch wird. Dann führt es dazu, dass wir wirklich vor Gott heiliger werden. Weil wir halt uns auch gegenseitig ermutigen mit Gottes Wort und zusammen singen und alles machen, was eben Jesus uns auch aufgetragen hat. Und was dann auch natürlich noch dazu kommt, ist auch so ein zahlenmäßiges Wachstum der Gemeinde. Also die Apostelgeschichte, die berichtet dann auch ständig und an diesem Tag wurden 3000 hinzugefügt und 5000 und was weiß ich nicht alles, davon kann man nicht träumen. Aber das gehört einfach auch irgendwo ein Stück weit dazu. Das ist nicht so unterschlagen. Wir sind jetzt darauf aus, dass unsere Gemeinde aus allen Nähten platzt. Aber es ist trotzdem schön und erstrebenswert, auch zahlenmäßiges Wachstum zu haben. Einfach aufgrund dessen, dass wenn man an Zahlen zunimmt, dass es einfach auch wahrscheinlich ist, dass sich einmal einer dabei bekehrt hat und nicht nur von irgendwo anders herkommt oder so. Und das ist einfach toll, wenn man sieht, dass Gott auch heute noch Leute irgendwo berührt und ihnen hilft, ihn zu finden und ihn zu sehen. Und mit all diesen Informationen jetzt, was Gemeinde ist, nach außen, nach innen, auf Gott bezogen, kommt für mich zum wichtigsten Punkt und der ist einfach, was ist persönlich jetzt das für uns Gemeinde? Wo stehen wir auch? Und wir können echt noch wochenlang über alles Mögliche reden, aber ich finde es halt ganz wichtig, dass wir uns Gedanken machen und da habe ich echt auch gebetet, dass Gott uns das so innerlich öffnet, weil ich weiß, wenn man es einfach nur anhört und abhakt, aber es ist wichtig, dass Gott uns das innerlich öffnet, was machen wir heute damit? Wie leben wir Gemeinde und was gehört wirklich dazu? Und ich will uns neu herausfordern, Gemeinde ernst zu nehmen, weil es wirklich was ist. Ich habe das wieder so neu erkannt. Ich meine, für mich gibt es gar nichts anderes als Gemeinde zu leben und zu machen oder so. Aber mir wurde es wieder ganz neu bewusst, dass es wirklich der Auftrag von Gott ist und dass Gott sich das so gedacht hat. Gott wollte nicht, dass wir allein unser Christussein leben. Im Himmel sind wir natürlich auch nicht allein. Aber Gott wünscht sich, dass wir uns dieser Gemeinschaft aussetzen, auch wenn es schwierig ist. Und das weiß jeder von uns, dass wir an unsere Grenzen manchmal kommen. Und unser Zusammenleben, unser Gottesdienst feiern, unser Miteinander Gemeinschaft haben, das dürfen wir nicht unterschätzen. Das ist wirklich ein wichtiger Teil von Christsein. Und Gott will, dass wir voneinander lernen und miteinander wachsen. Und das ist auch nicht leicht, das habe ich gerade schon gesagt, dazu gehört viel, weil nicht jeder ist uns gleich sympathisch oder nicht jeder ist einfach zu akzeptieren für uns. Aber wir können es nicht umgehen. Gott wusste das von Anfang an. Und er hat es trotzdem gesagt, also dann sollte es möglich sein. Wie können wir mehr Gemeinde leben jetzt, für uns persönlich hier als Gemeinde? Sonntags im Gottesdienst finde ich ein guter Anfang. Auf Frauen, Männer, Treffer, Hauskreise und sowas. Aber ich habe gedacht, wo ich so drüber nachgedacht habe, ja, ich will lange stehen bleiben. Weil ich glaube, so weit sind wir jetzt auch als Gemeinde. Wir alle haben Spaß, wir alle haben Freude an dem gemeinsamen Treffen und wir lieben es, miteinander Zeit zu verbringen und so. Aber ich will uns einfach herausfordern, einen Schritt noch weiter zu gehen und wirklich noch persönlicher zu werden. Und ich weiß, das ist schade, wir wohnen nicht alle in einem Dorf und wir können nicht untereinander jeden Abend in einem anderen Haus zusammen essen. Dazu sind die Wege zu weit und die Terminkalender zu voll. Aber wir können auch mal anrufen oder schreiben und nachfragen, wie es dem anderen geht. Oder wenn wir uns am Sonntag über irgendwas unterhalten haben, und der andere hat gesagt, oh, ich habe da einen Termin oder Entscheidung oder davor habe ich ein bisschen Angst oder mir ist so stressig oder so, dann können wir nachfragen, wie ich dir glaube. Oder mal, das Einfachste heutzutage, jeder hat ein Handy in der Hand, verstehe. Aber ein Telefon gibt es auch oder mal eine E-Mail oder so. Wisst ihr, wie ich meine? Ich will uns herausfordern, ein bisschen weiter zu gehen. Oder einfach mal zu sagen, ich habe gerade an dich gedacht, wie geht's dir eigentlich? Wir sind ein Leib in Jesus und wir sollen ja Teil aneinander haben. Und die Bibel sagt auch, dass wenn ein Glied leidet, dann leiden alle Glieder mit. Aber das geht ja nur, wenn wir auch was davon wissen gegenseitig. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn der eine wirklich leidet und niemand was davon sagt, dann können wir nicht mitleiden, dann können wir nicht mittragen, nicht mitbeten. Und da will ich uns auch ermutigen, dass wir einfach sagen manchmal, hey, das läuft gerade nicht so gut oder ich habe Angst. Oder dass wir uns auch mal zutrauen, zu jemandem zu gehen, zu sagen, ich habe das Gefühl irgendwie, da läuft es nicht so gut, du bist nicht so gut drauf, ist alles okay. Oder du kommst gar nicht mehr in den Gottesdienst, bist du okay mit Gott? Oder einfach so teilnehmen, uns auch nicht Angst zu haben, zu sagen, das finde ich nicht in Ordnung. Oder guck mal, in der Bibel steht es doch so und so, was denkst du darüber, ist es so für dich okay oder nicht? Wisst ihr, wir sollen alle miteinander teilen. Wir sollen uns alle gegenseitig ermutigen und ermahnen. Und da will ich uns einfach wirklich ermutigen. Und natürlich gehört dazu auch, dass man sich öffnet und sich traut mitzuteilen und sein Leben zu teilen. Auch die Schwierigkeiten und Probleme, die man hat. Aber es ist so wichtig, dass wir wirkliche und wahre Gemeinschaft haben. Und nicht nur so. Also das ist nicht grundsätzlich, viele von uns haben das auch, aber ich will uns einfach ermutigen, noch zu wachsen, dass wir wirklich noch mehr wachsen und nicht nur solche Begegnungen schon mal haben, sondern dass wir dann auch unter der Woche aneinander denken in unserem Alltag, weil wir Geschwister sind und Brüder und Schwestern. Weil nur so können wir auch uns trösten, nur so können wir miteinander lachen und weinen, nur so kann man wirklich das wahre Gefühl von Gemeinschaft. Und ich glaube, das trägt dazu bei, dass das Wirklichkeit wird, was Jesus gesagt hat. Jesus hat ja gesagt, an der Liebe untereinander wird man sie erkennen. Und ich frage mich immer so oft, viele sind abgeschreckt von Gemeinde und Gemeinschaft. Und es gehört viel dazu, eine wahre Gemeinschaft zu haben. Das ist wirklich nicht so leicht. Das hat viel auch mit Demut zu tun, mit Vergebung und mit Liebe. Aber Gott hat sich trotz alledem so gedacht. Er wollte das so. Und ich lade euch einfach so ein, mit uns zusammen als Gemeinde einen Schritt zu wachsen. Einfach mal sich so eins rauszupicken und zu überlegen, ach, das könnte ich mal die Woche machen. Oder einfach mal drüber nachzudenken, für wen könnte ich denn mal beten und wem könnte ich denn mal sagen, ich habe jetzt für dich gebetet, weil es einfach auch was Schönes ist, oder? Also ich freue mich immer, wenn sowas irgendwie, wenn sowas ist, das ist einfach schön und dann merkst du mal, ja, ich bin ja nicht ganz allein irgendwie und ja, ich ermutige uns alle, also auch mich selber mit, weil ich auch weiß, dass da noch einiges nach oben hin offen ist und genau. Für mich als ein bisschen seltsam, wenn ich Leute anschreibe oder so. Also ihr müsst nie denken, dass ich euch anschreibe, nur weil ihr nicht gekommen seid oder so. Sondern es ist dann echt wahres Interesse. Mit ohne Zeigefinger, genau. Okay. Lass uns einfach mal beten und nimmt es einfach so mit, diese ganz praktische Sache. Was ist für euch dran? Und lest vielleicht auch mal, wenn ihr Bibel lest und solche Bibelstelle über die Gemeinschaft kommen oder dieses Untereinander und so, nimmt es mal wieder bewusst wahr und überlegt mal, wie das dann praktisch aussehen könnte. Herr, ich danke dir einfach so arg für Gemeinde, Herr. Und Herr, ich weiß, dass Gemeinde nicht immer leicht ist und dass wir alle auch schon Dinge erlebt haben, die nicht so okay sind. Aber du hast dir Gemeinschaft gedacht und du hast die Gemeinde gewünscht und du hast es so gemacht, Herr, und uns aufgetragen, dass wir zusammenstehen als Christen, Herr, und das wollen wir machen, Herr. Und ich bete heute Morgen wirklich für uns als I Believe-Gemeinde, Herr, dass du uns segnest und dass du uns hilfst zu wachsen, Herr, dass du uns daran erinnerst, was du dir gedacht hast, was Gemeinde ist, Herr. Und ich bitte es nicht nur für uns als Gemeinde, sondern auch nach außen hin, dass wir das nach außen hin leben, auch mit anderen Christen, mit all denen, die wir kennen, Herr, mit allen Nicht-Christen, Herr, dass wir wirklich leben, was Gemeinde bedeutet, Herr. Und ich bitte dich, dass wir ein Ort werden, Herr, wenn Menschen hier hinkommen, dass es nicht künstlich erzeugte Liebe und irgendwas ist, sondern dass es wirklich eine tiefe Annahme ist, die Menschen erleben dürfen, Herr, die wir untereinander haben, Herr. Und diese Freude einfach in dir, Jesus, dass du mit unter uns bist und dass du uns gerettet hast, Herr. Ich bete, dass du uns hilfst, einen Schritt weiter zu gehen, Herr, in diesem Gemeindeleben, Herr. Wir wollen wirklich, Herr, so leben, wie es dir gefällt, Herr. Und ich bete, Herr, dass du jedem Einzelnen, Herr, zeigst, dass er Teil hier ist und dass er gebraucht wird und gesehen wird und dass du eine Aufgabe für ihn hast, Herr. Und ich danke dir wirklich für jeden Einzelnen, der da ist. Ich danke für uns alle, Herr. In Jesu Namen. Amen.